Meine traurigsten Erlebnisse, so heißt heute Abend unser Thema. Meine traurigsten Erlebnisse, auch Evangelisten weinen. Ich möchte ein paar einleitende Worte sagen für die, die heute Abend vielleicht das allererste Mal hier sind, vielleicht sogar das erste Mal im Leben in einer solchen Veranstaltung sind. Wir sind hier in einer Evangelisation. In einer Evangelisation spricht man hauptsächlich über Gott und über den Menschen. Und der Redner bemüht sich, Gott so zu zeigen, wie er wirklich ist. Gott ist ein heiliger Gott. Und er bemüht sich, den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist, anhand der Bibel. Die Bibel sagt, dass der Mensch ein sündiger Mensch ist. Seit dem Sündenfall ist das so. Und dass der Mensch, weil er sündig ist, von Gott getrennt ist. Auf der einen Seite ist der heilige Gott, auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen eine dicke Wand. Und diese Wand wird immer dicker oder die Kluft dazwischen wird immer tiefer. Der Mensch entfernt sich mit jeder neuen Sünde weiter, weiter von Gott. Er ist unterwegs, er ist auf einem Weg. Jesus spricht von einem breiten Weg, der zur Ewigkeit führt. Jesus sagt, dass der breite Weg zur Verdammnis führt. Irgendwann schlägt das Herz das letzte Mal. Irgendwann macht der Mensch seinen letzten Atemzug und geht in die Ewigkeit. Und wenn der Mensch in die Ewigkeit geht, nimmt er seine ganze Vergangenheit mit. Er nimmt sein ganzes Leben, das er gelebt hat, mit. Die Bibel spricht aber nicht nur über Sterben, sie spricht auch viel über Auferstehung und über Gericht. Und die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen, die in ihrem Leben die Erlösung nicht angenommen haben, sondern ohne Erlösung sterben, dass diese Menschen im Gericht durchfallen und ewig verloren sind. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott will, dass wir erlöst werden. Und darum hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt, Jesus Christus. Und Jesus Christus, der nie eine Sünde getan hat, hat unsere Sünde auf sich genommen, stellvertretend, so als wären es seine. Und er ist stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Dann hat ihn der Vater auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt haben wir Menschen die Gelegenheit, die Möglichkeit, gerettet zu werden. Wir können, solange wir noch hier auf der Erde sind, mit unserer Sünde und Schuld im Gebet zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten und dann macht sein Blut, das auf Golgatha für uns vergossen wurde, uns rein von aller Sünde. Und wenn wir dann unser Herz öffnen und Jesus Christus im Glauben aufnehmen, werden wir Kinder Gottes, gerettet für die Ewigkeit und wir kommen nicht ins Endgericht. Das sind so die Hauptgedanken, die uns in diesen Tagen hier immer wieder bewegen. Die Bibel sagt, dass der Mensch, wenn er gerettet werden will, eine Bekehrung braucht und eine Wiedergeburt. Bekehrung ist mehr die menschliche Seite bei der Errettung und Wiedergeburt mehr die göttliche Seite bei der Errettung. Bei der Bekehrung kommt der Mensch und bringt seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Und wir freuen uns, dass das in diesen Tagen immer wieder geschieht. Auch gestern Abend kamen wieder Menschen nach dem Vortrag in die Seelsorge mit dem Wunsch, diese Entscheidung zu treffen und mit Gott ins Reine zu kommen. Meine traurigsten Erlebnisse. Ich beginne mal mit einem Bibelvers. Ich denke, das ist einer der traurigsten. Der steht im Neuen Testament in Johannes Kapitel 1, Vers 11. Da steht, Jesus kam in diese Welt. Da steht, Jesus kam in sein Eigentum, doch die meisten nahmen ihn nicht auf. Ich denke, das ist eine der traurigsten Bibelstellen. Jesus kam in sein Eigentum, er kam vom Himmel auf diese Erde als Retter. Er kam in diese Welt, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. In Offenbarung Kapitel 13 steht in den Versen 14b bis 22, dies sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, damit ist Jesus gemeint. Ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du von mir Gold kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Gewänder, um dich anzuziehen, damit du nicht nackt und beschämt dastehst, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Wen ich lieb habe, den weise ich zurecht und erziehe ihn mit Strenge. So setze nun alles dran und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Noch eine Bibelstelle aus dem Römerbrief, Kapitel 9. Da steht in Versen 1 und 2, der Apostel Paulus hat das geschrieben an die Gemeinde in Rom. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen habe. Er spricht davon den Menschen, die nicht gerettet sind. Der Apostel Paulus war wohl der größte Missionar aller Zeiten. Er hat um Verlorene geweint. Er hat um Verlorene gerungen. Und er hat sie eingeladen, sich doch für Jesus zu entscheiden. Und hier schreibt er, und er schreibt, ich sage die Wahrheit, dass ich unaufhörlichen Schmerz habe in meinem Herzen. Ihr Lieben, wir leben hier im sogenannten christlichen Abendland. Aber 95% der Deutschen, besonders der Evangelischen, 95% besuchen keinen Gottesdienst. Das war früher anders. Vor Jahrhunderten war das ganz anders. Da waren in der Kirche so viele Plätze, wie Einwohner im Dorf waren. Und am Sonntag war die Kirche voll. Heute besuchen 95% der Bürger keinen Gottesdienst mehr. Die meisten von ihnen sind immer noch getauft und konfirmiert und so weiter. Aber das ist so eine Tradition. In Wirklichkeit haben sie mit Gott nichts zu tun. Wir als Familie, wir gehörten zu den 5%. Wir gehörten zu den 5%. Wir waren eine sogenannte christliche Familie. Und wir gehörten zu einer christlichen Kirche, von Haus aus evangelisch-lutherisch. Und diese christliche Kirche haben wir auch besucht. Meine Eltern haben sehr darauf geachtet. Mein Vater ging jeden Sonntag in die Kirche. Meine Mutter alle 14 Tage. An einem Sonntag gingen die Töchter, an einem Sonntag gingen die Söhne. Wir haben von klein auf daran teilgehabt. Wir waren im Kindergottesdienst, wir waren im Konfirmandenunterricht. Natürlich waren wir als Kinder getauft, evangelisch, lutherisch, und wir wurden dann auch konfirmiert. Aber was sagt das schon? Was sagt das schon? Als ich dann später Evangelist wurde und Evangelisation durchführte, hatte ich einmal eine Evangelisation in Bern. Und an einem Abend bekehrte sich ein junges Mädchen, das war vielleicht so 17 Jahre alt, und ihre Freundin auch aus demselben Ort. Und bevor wir auseinander gingen, hatte ich ihr noch so ein paar Ratschläge gegeben, dass ich jetzt unbedingt auch mit ihren Freundinnen darüber sprechen sollte und ihre Eltern einladen sollte. Jetzt hast du Jesus gefunden und jetzt darfst du für andere beten und andere einladen, damit sie auch zu Jesus finden. Am anderen Abend, bevor ich zur Bühne ging, sah ich das Mädchen da und dann kam es zu mir und war todtraurig. War an dem Abend vorher so dankbar und froh, abgereist. Und nun stand sie da todtraurig. Und ich habe gefragt, was ist passiert? Warum siehst du so bedrückt aus? Dann hat sie gesagt, ich könnte den ganzen Abend weinen. Warum denn? Was ist denn passiert? Dann sagt sie, ich habe meinen Eltern erzählt, wo ich war und was ich hier erlebt habe. Und ich wollte sie einladen und dann fing sie an zu schimpfen. Eigentlich sollte ich heute Abend gar nicht mehr hierher kommen. Die waren richtig ärgerlich darüber. Sie wollten nicht, dass ich überhaupt noch einmal hierher komme. Und sie selbst wollen auf keinen Fall hierher kommen. Und ja, wir können ja keinen Menschen zwingen. Ich habe dann gesagt, jetzt darfst du aber weiter für sie beten. Und wenn du betest, wird der Geist Gottes an deinen Eltern arbeiten. Und manchmal geht das nicht so schnell. Manchmal braucht man viel Geduld. Das war bei mir auch so zu Hause. Ich wollte ihr Mut machen. Und dann stand sie da mit Tränen und sagt, ich glaube, Meine Eltern haben noch nie so etwas gehört. Die kennt das gar nicht. Die kennt das überhaupt nicht. Und dann sagt das Mädchen mir noch, und darum erzähle ich die Geschichte, ich bin 2 Jahre in den Konfirmandenunterricht gegangen. 2 Jahre. Aber in den 2 Jahren habe ich nie gehört, dass man sich bekehren muss. Ihr Lieben, stellt euch das mal vor. Da hält ein Pfarrer 2 Jahre christlichen Unterricht, hat den Jungs und Mädchen alles Mögliche erzählt, auch manches aus der Bibel, aber das Allerwichtigste hat er ihnen nie gesagt. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Darüber hat der Pfarrer niemals gesprochen. Das ist eine Not. Das sogenannte Glaubensleben vieler, vieler Menschen ist eine Karikatur, ein Zerrbild, eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Ihr Lieben, was nützt ein Ofen ohne Feuer? Ist doch nichts wert. Was ist ein Christ ohne Christus? Das ist doch eine Karikatur. Meine traurigsten Erlebnisse. Wie ich aufgewachsen bin, habe ich eben erzählt. Mit 15 Jahren habe ich das Elternhaus verlassen. Das war recht früh. Mit 15 Jahren bin ich schon von zu Hause weg. Und dann habe ich dort, wo ich meine Ausbildung machte, gewohnt. Da kam etwas auf mich zu, das hatte ich nie geahnt. Ich kannte die Welt ja eigentlich gar nicht. Ich war so behütet in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Da an der Arbeitsstelle, da kamen dann Dinge auf mich zu. Das war zum Teil unheimlich. Meine Arbeitskollegen, alle gottlos. Eine Welle von Schmutz überrollte mich. Zum Teil hat mir das sogar gefallen, das war so interessant. Wenn die Kollegen erzählten, was sie abends machten und am Wochenende, was sie alles erlebt hatten und erleben wollten und was sie für Pläne hatten fürs Wochenende, das war für mich unheimlich, was da auf mich zukam. Mit 16 Jahren war ich zum ersten Mal auf einem großen Dorffest, nun, ich war früher auch schon mal da, aber so richtig drin, mittendrin, beim Schützenfest. Und dann waren wir abends auf dem Bierzelt. Da wurde viel getrunken und gesungen und geschlagen und getanzt und so weiter. Und dann sollte ich auch ein Glas Bier trinken. Ich hatte noch nie Bier getrunken. Ich wusste nicht, dass man von Bier betrunken werden kann. Das wusste ich nicht. Dann habe ich ein Glas Bier getrunken und dann hat er gesagt, auf einem Bein kann man nicht stehen. Dann habe ich noch ein Glas Bier getrunken. Dann hat er gesagt, aller guten Dinge sind drei. Dann habe ich noch ein Glas Bier getrunken. Ich hatte eigentlich gar keinen Durst mehr, aber nun, ich wollte kein Spielverderber sein. Und ich wusste nicht, was das für Wirkungen hat. Ich habe gedacht, Bier ist nur gegen Durst. Aber ich hatte gar keinen Durst mehr. Und da haben sie mir noch ein viertes Glas gegeben. Da habe ich gedacht, naja, das schaffe ich auch noch. Dann habe ich noch ein viertes Glas Bier getrunken. Und dann musste ich auch mal raus. Und als ich an die frische Luft kam, da fiel ich um. Ich wusste gar nicht, was los war. Dann habe ich mich wieder hochgerabbelt und dann bin ich wieder zurück aufs Bierzelt und dann habe ich dem Kollegen gesagt, du, irgendwie, mir ist so schlecht, ich bin draußen umgekippt. Und dann hat er gelacht und die anderen auch. Genau das war ja ihr Ziel, das hatten sie ja mit mir vor. Ihr Lieben, das war aber nur der Anfang. Es ging dann von einem Fest zum anderen. Ich habe eine Tanzschule besucht, dann habe ich die zweite Tanzschule besucht. Dann habe ich die dritte Tanzschule besucht, ich wollte alles können. Der Tanzboden wurde meine Welt. Wenn ich Musik hörte, konnte ich die Füße nicht mehr stillhalten. Was habe ich für Nächte auf dem Tanzboden verbracht, bei den Dorffesten da und dort. Und inzwischen wurde ich älter. Ich wurde 18, konnte endlich den großen Führerschein machen, um auch die großen Maschinen fahren zu können. Und dann hatte ich bald mein großes Motorrad. Natürlich alles auf Abzahlung gekauft, aber ich hatte das schnellste Motorrad in der ganzen Gegend. Und dann war wieder so ein Bierfest und es war schon Morgen und ich wollte nach Hause. Und ich hatte so viel getrunken, ich konnte das Motorrad nicht mehr finden. Dann haben die anderen mir geholfen und endlich hatten wir es gefunden. Aber ich konnte meine Maschine nicht antreten, ich war nicht dazu in der Lage. Dann haben sie mir geholfen beim Aufsteigen und ein anderer hat die Maschine angetreten und dann haben sie mich ermahnt, fahr los, vorsichtig, fahr langsam und dann bin ich los. Dass ich in der Nacht heil nach Hause gekommen bin, das ist ein Wunder. Und dann stand ich vor der Haustür. Ich hatte mal wieder den Schlüssel vergessen, habe geklingelt, habe den Knopf nicht losgelassen. Und meine Mutter kam an die Haustür gelaufen. Was ist hier los? Ach, Wilhelm. Und dann sah sie mich da vor der Tür. Dann fing sie an zu weinen. Wilhelm, in dem Zustand. Und dann mit dem großen Motorrad. Sie weinte. Ich bin dann noch eine Stunde ins Bett und dann muss ich schon wieder aufstehen und zur Arbeit. Ihr Lieben, dass ich noch lebe, das ist ein großes Wunder. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich den Lungenzug geübt habe. Zu einem richtigen Mann gehört doch die Zigarette. Also ich kann heute nicht verstehen, wie es Menschen geben kann, die einem anderen eine Zigarette schenken, der noch gar kein Raucher ist. Der dem anderen das lieb machen und ihm erklären, wie man einen Lungenzug macht, ohne dabei zu husten. Das habe ich geübt. Und ruckzuck konnte ich das. Richtig tiefen Lungenzug, ohne dabei zu husten. Und bald habe ich daran Gefallen gefunden. Und dann habe ich mehr geraucht und mehr geraucht. Andere hatten mich dazu verführt und ich war noch so jung. Die Jahre von 15 bis 20 waren ganz schlimme Jahre. Ich war noch so jung. Ich war so kaputt und so verschuldet. Und meine Eltern haben sich die größten Sorgen gemacht und meine Mutter hat oft geweint. Und dann kam der Sonntag. Nur ganz kurz dazu, weil ja mein Thema ein anderes ist. Aber das war der schönste Tag in meinem Leben, der Sonntag. Als ein Buch von dem Radioevangelisten Werner Heugelbach in meine Hände kam und ich anfing zu lesen und nicht mehr aufhören konnte. Und dann zum ersten Mal in meinem Leben erkannte, dass ich ein verlorener Sünder war. Dass ich so, wie ich gelebt hatte, nie und nimmer vor Gott bestehen könnte. Ich habe erkannt, ich bin auf dem Weg zur Hölle, auf dem Weg zum ewigen Verderben. Aber in dem Buch wurde so viel über die Liebe Gottes gesagt und den Weg zur Errettung so wunderbar beschrieben. Und an demselben Sonntag habe ich dann eine echte Bekehrung erlebt, eine Wiedergeburt. Ich habe Jesus in mein Herz und Leben aufgenommen. Und ich darf heute sagen, von dem Sonntag an schlagartig habe ich angefangen, anders zu denken, anders zu reden, anders zu handeln. Ich habe das wirklich erlebt, was in der Bibel steht. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich bin dann zu meiner Mutter an dem Sonntagnachmittag, als ich das erlebt hatte, bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, ich habe ganz was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Und ich habe gesagt, Mama, ich habe mich bekehrt. Was hast du morgen? Also bei uns sprach man nur Plattdeutsch in der Familie. Bisschen anders als die Mennoniten, aber bei uns sprach man nur Plattdeutsch. Und meine Mama guckt mich an und fragt, was hast du morgen? Das heißt, was hast du gemacht? Und ich habe gemerkt, sie hat mich überhaupt nicht verstanden. Ich bin zu meinem Vater gegangen und er hat mich auch nicht verstanden. Obwohl mein Vater Kirchenvorsteher war, Freund vom Pfarrer, jeden Sonntag in der Kirche. Er war auch Bürgermeister, er hatte noch alle möglichen anderen Ämter. Aber er hat mich nicht verstanden. Ihr Lieben, meine Eltern waren dann so gegen mich, als die merkten, was da passiert war. Die haben gedacht, ich wäre in eine Sekte hineingeraten. Sie haben mit mir geschimpft. Ich soll das Zeug wegwerfen, soll damit Schluss machen. Dann vergingen ein paar Tage, ich habe weitergelesen, habe mir alles Mögliche schicken lassen von Werner Heugelbach, von dem Missionswerk. Jede freie Minute habe ich gelesen, in der Frühstückpause, in der Mittagpause, nach Feierabend, ich war am Lesen. Ich wollte wissen, was in der Bibel steht. Und ich war so davon überzeugt, ohne Bekehrung gibt es keine Rettung. Ohne Wiedergeburt gibt es kein ewiges Leben. Ich fing an, für meine Eltern zu beten, aber die wurden immer mehr dagegen. Und da habe ich einen ganz großen Fehler gemacht. Da habe ich vor meinem Vater gestanden und habe gesagt, Papa, auch wenn du Bürgermeister bist und Kirchenvorsteher und jeden Sonntag in die Kirche gehst, Papa, wenn du dich nicht bekehrst, dann kommst du in die Hölle. Das hätte ich nicht tun dürfen. Obwohl das ja stimmte, Aber so hätte ich nicht mit meinem Vater reden dürfen. Damit habe ich unheimlich viel kaputt gemacht. Das lässt sich kein Vater von seinem Sohn bieten. Ihr Lieben, mein Vater hat lange nicht mehr mit mir geredet. Ich war nicht mehr sein Sohn. Meine Eltern waren furchtbar gegen mich. An einem Abend war ich in meinem Zimmer. Ich war am Lesen, weiß nicht mehr, Bibel oder ein gutes Buch. Plötzlich ging das Licht aus. Naja, das kann ja mal passieren, dass Strom weg ist. Ich wusste aber nicht, dass mein Vater die Sicherung rausgedreht hatte, weil er nicht wollte, dass ich bis in die Nacht hinein die frommen Bücher lese. Erst als das ein paar Mal passierte, kam ich dann dahinter. Nun, an dem ersten Abend, als das Licht ausging, habe ich mich hingekniet an meinem Bett und habe gebetet. Ich habe gedacht, alle anderen schlafen. Und ich habe gebetet, nicht überlaut, einfach so, dass ich meine Stimme so hörte. Ich war ja, hatte mein Zimmer oben, die anderen unten, die Eltern unten. Und ich war gerade so am Beten. Mit einem Mal flog die Tür auf und knallte gegen den Schrank und mein Vater schrie: Was ist das für ein Gebrummel im Haus? Er hatte nämlich vor der Tür gestanden und war gespannt auf meine Reaktion, als das Licht ausging. Er wollte mir die Meinung sagen. Und dann erlebte er, dass ich da drin bete. Mein Vater hat sich dann, ist dann weggegangen. Ich habe die Tür zugemacht, habe mich wieder hingekniet am Bett und habe nur noch geweint. Geweint und gebetet und geweint. Herr Jesus, warum sind alle gegen mich? Warum? Ich habe doch nur das gemacht, was in der Bibel steht. Warum verstehen die das nicht? Warum sind alle gegen mich? Das war eine ganz traurige Erfahrung für mich. Ich war manchmal so am Ende in der ersten Zeit als Neubekehrter. Ich war manchmal so am Ende, dass ich wirklich nur noch weinen konnte. Im Matthäusevangelium steht, wenn du dich bekehrst, kann es passieren, dass deine eigenen Hausgenossen deine größten Feinde werden. Und das habe ich damals erlebt. Ich hatte aber eine Freundin, ein ganz liebes Mädchen. Und wir hatten uns wirklich gern. Wir kannten uns schon einige Zeit. Wir hatten Pläne fürs Leben. Aber sie wohnte weit weg. Wir sahen uns nicht so oft. Aber dann kam der Sonntag, an dem wir uns sehen wollten. Und ich habe mich auf den Sonntag gefreut. Ich werde meiner Freundin das alles erzählen. Und dann wird die sich auch bekehren. Und dann werden wir schon bald heiraten. Und dann wird alles noch viel schöner werden. Und ich hatte ihr nichts verraten, nichts am Telefon gesagt. Das sollte eine Überraschung sein. Ich habe gedacht, wenn ich der das erzähle, die bekehrt sich bestimmt. Und dann kam der Sonntag und wir waren zusammen. Und ich fing an zu erzählen, ich habe etwas ganz Gewaltiges erlebt. Das musst du mal hören. Was hast du denn erlebt? Und dann fing ich an zu erzählen. Und sie sah mich an. Ja, sag mal, spinnst du? Du bist doch nicht mehr normal. Und so ging das dann weiter. Ich habe immer wieder angesetzt. Ich wollte ihr das erklären, was ich mit Gott erlebt habe. Und ich habe gemerkt, sie versteht überhaupt nichts. Sie fing an zu schimpfen. So hatte ich sie noch nie gesehen. Das Gesicht war verändert, die Augen waren verändert. Bist du verrückt geworden? Sowas, so jung und sowas. Mensch, hör auf, ich kann es nicht mehr hören. Und so ging das, stundenlang. Ich wollte sie für Jesus gewinnen und sie wollte mich davon wegziehen. Zuletzt haben wir da gesessen und haben beide geheult. Wir hatten uns ja lieb. Wir haben da gesessen, haben beide geheult und haben keine Worte mehr gefunden. Ihr Lieben, an dem Sonntag, ich muss es kurz machen, an dem Sonntagabend gingen unsere Wege auseinander für immer. Ich habe das Mädchen nie mehr wieder gesehen. Später war ich froh, dass das so gelaufen war. Nun, noch schöner wäre es gewesen, sie hätte sich bekehrt. Aber dass ich nicht daran krampfhaft festgehalten habe, dass sie nicht nachgegeben habe. Gott hatte ja einen viel besseren Weg für mich geplant. Meine Geschwister verhielten sich damals gleichgültig. Die konnten am Anfang nichts damit anfangen. Meine Verwandten, als ich das herumsprach in der Verwandtschaft, die waren furchtbar dagegen. Ich hatte eine Tante, die mochte ich besonders gern, meine Patentante. Und der wollte ich von Jesus erzählen. Ich habe gedacht, die bekehrt sich auch. Und dann bin ich los mit meinem Motorrad zu meiner Tante. Und dann saß ich mit ihr in der Küche und habe erzählt. Der Onkel hatte auch schon etwas davon gehört. Die Verwandtschaft hatte das inzwischen schon erfahren. Und die sprachen darüber. Hast du schon gehört? Hast du schon gehört? Der Willem, der ist jetzt fromm geworden. Und einige haben gesagt, der ist sicher in einer Sekte gelandet und so weiter. Und der Onkel, der war da nebenan. Und dann hat er gehört, da ist Besuch. Und hat an der Tür einen Augenblick gehorcht. Und dann hat er meine Stimme gehört, wie ich mit seiner Frau in der Küche sprach, ganz begeistert, was ich mit Jesus erlebt hatte. Mit einem Mal ging die Tür auf und dann schrie der mich an, der Onkel. Raus hier, du Sektierer, ich schlag dich kaputt. Ich habe fluchtartig das Haus verlassen und dann auf mein Motorrad und dann bin ich auf und davon. Ein paar Monate später hatte mein Vater Geburtstag. Und da kam die ganze Verwandtschaft zusammen bei uns. Und dann war das Haus voll, beide Stuben, Schiebetür dazwischen, die war aufgemacht. Und dann waren die Verwandten da und haben Kaffee getrunken, Geburtstag gefeiert. Und ich war ja auch dazwischen. Und mit einem Mal kamen sie dann auf mich zu sprechen. Oh, das war hart. Die haben Worte gebraucht und haben geschimpft. Wilhelm, was du deinen Eltern antust. Und dann sagt eine Tante, wenn das Oma wüsste, die würde sich im Grabe umdrehen. Ja, alle haben genickt. Und ich saß da mit dem roten Kopf und ich merkte, die ganze Verwandtschaft ist gegen mich. Meine Freunde waren gegen mich. Kein einziger meiner Freunde aus dem Motorsportclub und aus der Musikkapelle, in der ich spielte, hat sich über mein Erlebnis gefreut. Die haben alle den Kopf geschüttelt. Meine Freunde waren alle gegen mich. Aber ich habe mich dann auch manchmal gefragt, ja, wie sollen die auch dafür sein? Die haben das ja noch nie gehört. Das haben wir im Religionsunterricht nie gehört, dass man sich bekehren muss. Das haben wir im Konfirmandenunterricht nie gehört. Inzwischen war ich 20 Jahre alt. Aber darüber hat unser Pastor noch nie gepredigt. Ich kann das zwar nicht begreifen, wie ein Pastor Sonntag für Sonntag auf die Kanzel gehen kann und über Gott und die Welt redet, aber das Allerwichtigste einfach verschweigt. Das Allerwichtigste, das überhaupt in der Bibel steht, wird nicht erwähnt. Ja, wie sollen die Leute denn das wissen, wenn man es ihnen nicht sagt? Ich bin damals zum Pfarrer gefahren und damals hatte ich noch nicht so den Durchblick, aber ich habe gedacht, der Pastor, der wird sich freuen, wenn ich ihm das erzähle. Und dann kam ich zum Pastor und habe gesagt, Herr Pastor, ich habe ganz was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Und dann habe ich gesagt, ich habe mich bekehrt. Ich habe gedacht, er nimmt mich in die Arme. Und dann sagt der Pastor, Wilhelm, pass auf. Manche sind davon schon übergeschnappt. Das war die Reaktion unseres evangelisch-lutherischen Pfarrers. Ich war damals in einer Musikkapelle. Wir haben hauptsächlich Marschmusik gemacht, aber auch Tanzmusik. Eine große Kapelle. Und ich spielte dort Trompete. Ich habe natürlich, als ich zur nächsten Übstunde ging, hatte keine Ahnung, wie die reagieren würden, ihnen freudig, begeistert erzählt, was ich erlebt habe, was ich mit Gott erlebt habe und habe von der Bibel erzählt. Und dann fingen die an zu lachen und an zu spotten. Als ich etwas sagte über Sterben, wir müssen alle einmal sterben und dann vor Gott stehen, da sagte der beste Trompeter aus unserer Gruppe, ja, wenn wir gestorben sind, dann gucken wir uns das Gras von unten an. Und alle lachten los. Ein paar Tage später habe ich meine Trompete beim Dirigenten abgegeben und habe gesagt, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht. Da bin ich dann ausgetreten. Aus dem Motorsportclub bin ich auch ausgetreten. Das war auch so eine gottlose Gesellschaft. Aber ich ging in den Gottesdienst. Am Sonntag war ich in der Kirche. Am Sonntag in der Kirche. Am nächsten Sonntag wieder in der Kirche. Heiligabend in der Kirche. Am ersten Weihnachtstag in der Kirche. Am zweiten Weihnachtstag. Silvester, abends um 6 und um Mitternacht. Ich hatte einen Hunger. Ich wollte die Bibel kennenlernen. Ich hätte am liebsten nur noch Predigten gehört. Ich wollte Gott besser kennenlernen. Ich war in jedem Gottesdienst. Aber ich habe, wer weiß wie oft gedacht, warum spricht der Prediger nie darüber, dass die Leute sich bekehren müssen? Ich habe sogar Arbeitskollegen, die schon jahrelang nicht mehr in der Kirche waren, mitgeschleppt zum Gottesdienst. Gesagt, du musst doch mal wieder eine Predigt hören. Komm doch mal mit Sonntag. Und einige Male ist es mir gelungen. Und ein paar Mal bin ich nach der Predigt zum Pastor gegangen und habe gefragt, Herr Pastor, warum sagen Sie denn nie, dass die Leute sich bekehren müssen? Die sind doch alle verloren. Aber er war ja selbst nicht bekehrt. Also heute muss ich sagen, ich war eine Zeit lang richtig verbittert. Eine Zeit lang war ich richtig verärgert. Warum? Wie ist das möglich, dass jemand Theologie studiert und dann diesen Beruf ausübt und da jahrelang seinen Dienst auf der Kanzel tut und das Allerwichtigste nie sagt? Eine Zeit lang war ich richtig verbittert darüber. Also irgendwann hat sich das dann ein bisschen geändert, weil ich Pfarrer kennengelernt habe, die klar darüber reden. Inzwischen habe ich eine ganze Reihe Pfarrer kennengelernt, die bekehrt sind, die wiedergeboren sind, die ganz klar darüber reden und Menschen zu Jesus führen. Ich habe inzwischen auch in einigen Kirchen evangelisiert, in Deutschland ein paar Mal, in der Schweiz einige Male bei Pfarrern, die ein brennendes Herz für ihr Dorf, für ihre Gemeinde hatten. Und als ich einmal einen Pfarrer fragte, über was darf ich denn hier reden in der Kirche? Da hat er gesagt, alles, genauso wie in der Zeltmission. Alles darfst du hier sagen. Bei einem Pfarrer habe ich evangelisiert, war auch in der Schweiz. Ich mag das gar nicht gern, wenn nach der Predigt noch einmal einer ans Mikrofon kommt und dann die Hauptpunkte meiner Predigt wiederholt. Für andere waren vielleicht andere Dinge viel wichtiger. Ich mache am liebsten bei einer evangelistischen Versammlung dann selbst den Abschluss, damit die Leute nicht nur abgelenkt werden. Und das hatte ich dem Pastor auch gesagt, dass ich das am liebsten so mache. Aber den konnte ich nicht überzeugen. Wenn ich fertig war, dann war der Pastor am Mikrofon. Den konnte ich nicht davon abhalten. Und dann musste er noch mal was sagen. Liebe Leute, jetzt habt ihr es gehört. Aber was nützt das, wenn man das alles hört und es nicht tut? Bitte tut es doch heute Abend. Die Sakristei ist offen. Bitte kommt in die Seelsorge. Tut es endlich. Und Abend für Abend kamen Männer und Frauen in die Sakristei, in die Seelsorge, um sich für Jesus zu entscheiden. Ihr Lieben, so etwas gibt es auch. Wenn ich an Pastor Kemner denke in Niedersachsen, was hat der Mann in der Lüneburger Heide für Menschen zu Jesus geführt, hauptsächlich junge Menschen. Und wenn ich an Karl Heim denke, der ist schon in der Ewigkeit. Er sagt, wenn die Bekehrung der einzige Weg zum ewigen Heil ist, dann kann eine Theologie nur einen Sinn haben, wenn sie das zum Mittelpunkt macht. Das war seine Überzeugung, das hat er seinen Studenten gesagt. Kurz nach meiner Bekehrung, also einige Wochen nach meiner Bekehrung, lernte ich, und ich muss sagen, das war eine gnadenvolle Führung Gottes, ein junges Ehepaar kennen, das auch bekehrt war. In unserem Dorf gab es ja keine bekehrten Menschen. Da gab es keine. Und dann lernte ich ein Ehepaar kennen, das bekehrt war. Und durch dieses Ehepaar noch ein anderes Ehepaar. Wir haben dann oft zusammengesessen und die haben mir die Bibel erklärt. Ich hatte so viele Fragen. Von den beiden habe ich sehr viel gelernt. Und die beiden haben mir dann erzählt von einer Versammlung. Und die wollte ich dann auch mal kennenlernen. Und dann ging ich mit ihnen in die Versammlung. Und da konnte ich dann noch viel, viel mehr lernen. Das war eine gute Führung. Und inzwischen vergingen die Monate. Und dann habe ich meinen älteren Bruder überreden können, einmal mitzukommen. Da waren gerade evangelistische Versammlungen. Und mein Bruder bekehrte sich. Genau an seinem Geburtstag. Aber da wurde es zu Hause noch schwieriger. Dann kam auch meine jüngere Schwester mit. Dann kam auch mein jüngerer Bruder mit und bekehrte sich. Und meine Eltern wurden immer ablehnender. Meine Mutter hat mich manchmal angeschrien, wenn ich von der Arbeit kam. Hast du jetzt ein Zimmer? Ich sollte mir irgendwo ein Zimmer suchen und woanders wohnen. Du bringst die ganze Familie durcheinander. Und das war ja auch so. Und dann vergingen eineinhalb Jahre mit diesem Widerstand. Die Eltern waren dagegen. Inzwischen hatte ich eine lebendige Gemeinde kennengelernt in Celle. Da war gerade Evangelisation. Ich hatte ein paar Abende zugehört und ich habe immer habe ich nur gedacht, oh, wenn doch meine Eltern hier wären, wenn doch meine Eltern das einmal hören könnten. Inzwischen hatte ich mein erstes Auto, ein gebrauchtes, ein Goliath, ein Spritzer, ein Goliath 700. Das war mein erstes Auto. Und das hatte ich gerade da gekauft und dann bin ich nach Hause gefahren mit dem Auto und kam auf den Hof. Ich bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen. Meine Mutter war gerade im Schweinestall beim Füttern am Abend. Und ich sah, da brennt Licht im Stall und Mama ist beim Füttern. Und dann bin ich ausgestiegen und meine Mutter hat es gesehen. Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und dann fragt sie, was hast du denn da für ein Auto? Dann habe ich gesagt, das habe ich heute gekauft. Ja, willst du nicht mehr Motorrad fahren? Dann sage ich, es ist mir richtig schwer gefallen. Es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Inzwischen hatte ich nämlich einen Seitenwagen an meiner großen Maschine. Und ich habe mein Motorrad geliebt, mein Gespann. Oh. Motorrad mit Seitenwagen, ihr Lieben, das ist das beste Fahrzeug auf der Straße. Was Besseres gibt's nicht. Und das sicherste Fahrzeug. Kein Auto ist so sicher wie ein Motorrad mit Seitenwagen. Da kannst du die dollsten Sachen mitmachen, dass den Leuten die Haare zu Berge stehen. Und das habe ich verkauft. Dann habe ich mir das alte Auto gekauft und habe gesagt, Mama, das habe ich hauptsächlich für dich gekauft. Wie meinst du das? Dann habe ich ihr gesagt, ja, weil ich dich gern mitnehmen möchte. Und du steigst ja nicht aufs Motorrad. Ich möchte dich gern mitnehmen. In Celle ist eine Evangelisation. Ich möchte dich so gern mal mitnehmen. Dann habe ich meine Mama so umgefasst, da im Schweinestall, und habe gesagt, Mama, bitte, bitte, sag doch ja. Komm's einmal mit. Ihr schimpft alle über die Versammlung und ja, wisst gar nicht, was da gesagt und gemacht wird. Komm doch einmal mit. Und Mama sagt ja, nach 1,5 Jahren. Und an dem Abend ist sie mitgefahren, saß in der letzten Reihe, hat fast den ganzen Abend geweint. Die Lieder, die gingen ihr zu Herzen. Das Zeugnis, die Predigt. Und immer wieder hat sie gedacht, und hier sind meine Kinder. Und ich habe überall nur Schlechtes geredet und über die Kinder schlecht geredet. Und hier sind die. Wie die hier singen, wie die miteinander umgehen und diese Liebe, diese Freude. Sie hat fast den ganzen Abend geweint. Ihr Lieben, an dem Abend fing Gott seine Geschichte an im Leben meiner Mutter. Meine Mutter hat ihr Herz geöffnet für Jesus. Als mein Vater das mitbekam, ging mein Vater ins Wirtshaus und ließ sich volllaufen. Hatte meinen Vater noch nie betrunken gesehen. Mein Vater lebte sehr solide. Er war Kirchenvorsteher, Bürgermeister, hatte alle möglichen anderen Ämter. Angesehener Mann. Aber als meine Mutter mit in die Versammlung ging, das war zu viel. Er ging in die Kneipe. Die anderen Bauern haben sich richtig gefreut, meinem Vater noch eins und noch eins hinzustellen. Hermann, das musst du runterspülen. Diesen Kummer, den musst du runterspülen. Und alle haben geschimpft. Und jetzt geht die Frau auch noch in die Sekte. Der arme Hermann. So hieß mein Vater. Am nächsten Tag sprach das ganze Dorf darüber. Für meine Mutter kam ein ganz schweres Jahr. Was meine Mutter geweint hat. Wenn meine Mutter in die Versammlung ging, ging mein Vater ins Wirtshaus. Meine Mutter hat geweint. Aber zum Glück ging das nur ein Jahr. Ich wollte heiraten. Ich hatte ein wunderbares Mädchen gefunden. Wir wollten heiraten. Aber mein Vater hat gesagt, ich komme nicht zur Hochzeit. Mit diesen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Er wusste, dass ich einige aus der Gemeinde eingeladen habe. Oh, wir kamen in Not. Schließlich haben wir bei uns entschieden, wenn wir damit Papa gewinnen können, dann werden wir alle, die wir eingeladen haben, wieder ausladen und machen eine ganz kleine Hochzeit, nur mit den engsten Verwandten. Aber Papa soll dabei sein. Und dann hat Papa gesagt, darüber könnte man reden, aber er geht nicht in die Gemeinde. Da geht er nicht hin. Da haben wir weiter überlegt. Und dann kam uns ein Gedanke. Wenn wir sowieso nur wenige sind, können können wir die Hochzeit auch zu Hause feiern, hier in der Bauernstube. Papa, würdest du dann dabei sein, wenn wir das hier zu Hause machen? Und dann hat er ja gesagt. Dann hatten wir eine ganz kleine Hochzeit. Ich glaube, wir waren keine 30 Leute. Aber Papa war dabei. Oben hatten wir ein Zimmer ausgeräumt für die Trauung und unten die große Stube für unser Festessen. Ihr Lieben, die Predigt, die eigentlich für uns gedacht war, die hat meinen Vater überwunden. Mein Vater wollte nicht vorne bei uns sitzen, so wollten wir es gern bei der Trauung. Da saß meine Mutter und neben meiner Braut saßen ihre Eltern und mein Vater saß hinten an der Tür. Wenn es ihm zu heiß geworden wäre, wäre er wahrscheinlich weggegangen. Aber als die Predigt anfing, da hat sie ihn gepackt. Und andere, die es sehen konnten, haben ihr nachher gesagt, ja, der Papa, der hat fast während der ganzen Predigt geweint. Da wurde ein Lied vorgetragen, so ein wunderbares Lied von der Predigersfrau, ein Solo. Und Papa saß hinten und weinte. An dem Sonntag fing Gottes Geschichte an im Leben meines Vaters. Eine richtige Kettenreaktion. Erst Geschwister und dann ging das weiter. Und dann schließlich hat sich auch meine Patentante bekehrt. Das war die erste aus der Verwandtschaft. Dann hat sich eine Cousine bekehrt. Nicht alle Verwandten haben sich bekehrt, schade. Aber einige wurden doch gerettet. Meine traurigsten Erlebnisse. Nachdem ich Christ geworden bin, habe ich oft unheimlich darunter gelitten, dass in unserer Firma so viel gelogen wurde. Wie wurde da gelogen und betrogen? Die Kunden reingelegt. Das hat mir oft Not gemacht. Mit 22 Jahren, ich war ein Jahr bekehrt, habe ich mir unbezahlten Urlaub genommen und bin für längere Zeit, habe ich so eine Auszeit genommen zum Prediger und habe da so eine Art Praktikum gemacht. Viel mit ihm zusammen gewesen, er hat mich mitgenommen. Ich habe gepredigt, ich habe in dem Jahr, ich war erst ein Dreivierteljahr nach meiner Bekehrung habe ich die erste Predigt gehalten. Und dann in dem Jahr habe ich dann viele Predigten gehalten. Und es haben sich sogar Menschen bekehrt. Das war für mich auch eine ganz, ganz interessante Zeit. Im nächsten Jahr, inzwischen war ich 23, bin ich wieder zurück in den Beruf und wieder zurück in dieselbe Firma. Es war eine Autofirma. Ich hatte vorher Automechaniker gelernt. Heute sagt man, glaube ich, Kraftfahrzeugmechatroniker. Ja, das hatte ich vorher gelernt, aber da bin ich wieder zurück in dieselbe Firma, aber nicht in die Werkstatt, sondern in den Verkauf. Ja, inzwischen war ich verheiratet und mein Vater hatte sein Herz für Jesus geöffnet. Meine Mutter war ein Gotteskind geworden. Das war eine ganz, ganz großartige Sache. Ihr Lieben, mein Thema heute Abend heißt, aber meine traurigsten Erlebnisse. Inzwischen bin ich ja schon viele Jahre im Dienst. Vor 53 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten. Seit 49 Jahren bin ich jetzt schon vollzeitlich als Evangelist in dem Missionswerk Die Bruderhand. Wie sind doch die Jahre vergangen? Was habe ich in diesen Jahren alles erlebt? Bislang musste ich immer sagen, bis jetzt war ich in 41 verschiedenen Ländern. In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal in Bolivien evangelisiert. Jetzt war ich in 42 verschiedenen Ländern. Wie viele Evangelisationen habe ich gehalten? Kleine, mittlere, große. Diese hier zähle ich jetzt wieder zu den großen. Was habe ich in diesen Tagen, in diesen Jahren für schöne Sachen erlebt? Aber was habe ich auch für traurige Sachen erlebt? Ich glaube, ich sagte es schon einmal, ich habe schon manches Mal in der Seelsorge dagesessen und habe mitgeweint. Ich habe auch schon manchmal über mich geweint, über meine Mängel. Aber oft habe ich mit anderen zusammen geweint. Ihr Lieben, und wenn ich so an manch eine Gemeinde denke, dann könnte ich weinen. Was gibt es nur für Not, nicht nur in der Welt, sondern auch in manch einer Gemeinde? Ich habe sogar schon erlebt, dass in einer Gemeinde Leute waren, die waren dabei, waren sogar Mitarbeiter. Und nachher kam raus, der Mann lebt im Ehebruch. der lebt heimlich im Ehebruch. Und wenn man so etwas mitkriegt als Seelsorger, da könnte man heulen. Wie ist so etwas möglich, dass jemand da so fromm spielt und in Wirklichkeit lebt er in so einer schlimmen Sünde? Wenn ich an manch eine Jugendgruppe denke, also da könnte ich manchmal auch weinen. Da komme ich irgendwie in eine Jugendgruppe und werde dann eingeladen, am Samstag nach der Hauptversammlung noch einen Vortrag zu halten in der Jugendgruppe. Die Hauptversammlung war schon um 6, um 9 Uhr machen wir noch eine Jugendveranstaltung und dann predige ich noch in der Jugendstunde und nachher lerne ich auch die Leiter ein bisschen kennen und dann erfahre ich, der Jugendleiter raucht. Der Jugendleiter ist sogar Kettenraucher. Und was ist die Folge davon? Inzwischen raucht die halbe Jugendgruppe. Ihr Lieben, wenn der Jugendleiter mit seiner Freundin ins Bett geht, dann machen es bald viele in der Jugend. Was haben leitende Männer und Frauen für eine ungeheure Verantwortung? Man sagt, wie der Pfarrer, so sein Volk. Wie der Jugendleiter, so die Jugend. Und wenn ich das dann so mitkriege, und ich kriege ja unheimlich viel davon mit, da könnte ich manchmal weinen. Vor kurzem habe ich erfahren, eine große Gemeinde, irgendwo, da lebt der Jugendleiter mit seiner Freundin zusammen. Die sind nicht verheiratet, aber leben zusammen. Die Bibel nennt so etwas Hurerei. Im Alten Bund werden sie dafür gesteinigt. Eine solche Gräueltat darf im Volke Gottes nicht vorkommen, steht in der Bibel. Aber in der Gemeindeleitung sagt man ja, heute denkt man darüber ein bisschen anders und man kann da heute nicht mehr so eng sein. Und wenn das jetzt irgendwo angefangen hat, dann geht es weiter. Da ist irgendwo der Sohn eines Predigers, der hat eine Freundin und geht mit seiner Freundin ins Bett. Das weiß man, aber man kann ja keinen zwingen. Die Eltern leiden darunter, aber man kann ja keinen zwingen. Dieser Sohn nennt sich Christ und seine Freundin sagt auch, sie sei eine Christin. Und dann passiert Folgendes, sie wird schwanger. Das ist so schlimm für die beiden. Der junge Mann schämt sich dermaßen. Sie suchen einen Weg, sie möchten das Kind abtreiben lassen, aber sie finden keinen Weg. Eines Morgens geht die Frau mit dem Wäschekorb die Treppe hoch. Sie haben oben so einen großen Dachboden mit Wäscheleinen, weil das Wetter draußen nicht so passend ist, will sie die Wäsche da aufhängen. Sie geht mit dem Korb hoch und drückt so mit der Schulter gegen die Tür. Die geht gar nicht richtig auf und sie drückt noch mehr und was ist denn hier los? Und sie stellt den Korb weg und drückt die Tür. Ach, direkt hinter der Tür hängt der Sohn. Tot. Hat sich aufgehängt. In seiner Verzweiflung. Wie kann es dazu kommen? Nun, wenn man die Vorgeschichte sieht, der ist einfach nicht damit fertig geworden. Ihr Lieben, wenn wir biblische Normen predigen und anwenden, dann geschieht das aus Liebe. Wir möchten, dass unsere jungen Leute ein sauberes Leben führen, ein Leben, das Gott gefällt, dass sie rein in die Ehe gehen, damit Gott sie segnen kann. Und da sind wir nicht zu eng, ganz im Gegenteil. Wenn wir von der Liebe Gottes erfüllt sind, dann können wir gar nicht anders. Ich habe irgendwo evangelisiert, noch gar nicht so lange her. Da hat ein Ehepaar ein Geschäft aufgemacht, eine Videothek. In dem Laden kannst du alles kaufen. Videos, DVDs mit jedem Inhalt. Die beiden sind Christen. Die sagen ja, von irgendwas muss man leben und die Leute wollen das. Und ich habe damals, als ich das da hörte, gedacht, warum macht man nicht eine Protestaktion? Die ganze Gemeinde müsste dagegen Sturm laufen. Jeden Tag. Man müsste das abmachen. Um 8:30 rufst du an, um 9 rufst du an, um 9:30 rufst du an, um 10 rufst du an. Den ganzen Tag müsste das Telefon klingeln. Was macht ihr da? Wir sind dagegen. Wenn das nichts hilft, sollten 200 Frauen sich um das Geschäft hinstellen und sie sollten laut rufen. Wir sind dagegen. Wir sind dagegen, gegen diesen Schmutz, damit die aufhören. Aber naja, wenn die das so sehen, dann, das ist eine Gemeinde, etwas weiter weg von hier, die das nicht so genau nimmt. Ihr Lieben, wenn das erst einreißt, wenn Gemeindeglieder sich solche Dinge leisten, dann macht der andere es auch bald. Und dann macht der andere es auch bald. Und dann macht man Geschäfte mit Alkohol und mit Zigaretten und so weiter. Ich kann das nicht begreifen, wie ein gläubiger Mensch ein Geschäft haben kann und Zigaretten verkauft. Das kann ich nicht verstehen. Und solche Dinge, die sollten wir einfach meiden. Das sind genug Leute, die damit ihr Geld verdienen. Aber über solche Dinge bin ich oft sehr, sehr traurig. Auch Evangelisten weinen. Manchmal frage ich mich, wie Jesus wohl darüber denkt. Über all diese traurigen Entwicklungen, die wir da haben. Da ist ein junges Mädchen. Das hat so eine aufreizende Kleidung. Bauchfrei läuft sie herum. Zwischen dem oberen Teil und dem unteren Teil sieht man so ein Stück Bauch. Sie möchte. Und dieses Mädchen ist Christin. Sagt, ist bekehrt und wiedergeboren und läuft so rum. Was möchte dieses Mädchen sich für einen Mann angeln? Liebes Mädchen, der Mann, der darauf abfährt, wenn du den heiratest, der bleibt wahrscheinlich nicht lange bei dir. In 5 Jahren wirst du nicht mehr so herumlaufen. Dann hast du vielleicht ein paar Kinder zur Welt gebracht und hast eine andere Figur. Und dann guckt der Mann den Mädchen nach, die es auch so machen wie du damals. Wenn man ein bisschen weiterdenkt, ein bisschen sich damit befasst, dann muss man doch merken, das ist alles so verkehrt. Ihr Lieben, ich bin manchmal so glücklich, darf ich sagen, zum Beispiel nach einer Versammlung. Ich bin schon manches Mal nach einer Versammlung raus, nach der Seelsorge, da haben sich 12 Leute bekehrt, 2 Ehepaare und so weiter. Und ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich gehe raus zum Auto und stecke den Schlüssel rein. Und bevor ich den Schlüssel umdrehe, muss ich erst mal beten. Und ich danke Jesus. Und ich danke Jesus für die Evangelisation, für den Abend, für diese Bekehrten, für die beiden Ehepaare. Und ich sitze lange hinterm Steuer und danke, 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 danke. Oh, wie gut. Und ich nehme mein Handy und rufe zu Hause an und sage meiner Frau, stell dir vor, was heute Abend passiert ist. Heute Abend haben sich 12 Leute bekehrt. 2 Ehepaare. Die Freude ist einfach übersprudelnd. Und ich gehe zu Bett und kann lange nicht einschlafen vor Freude. Das erlebe ich manchmal. Ihr Lieben, ich erlebe auch das andere. Das erlebe ich auch. Dass ich nach einer Predigt rausgehe. Und ich sitze im Auto ganz allein und ich stecke den Schlüssel rein und überlege nochmal so, wie war das eigentlich heute Abend? Warum haben sich so wenige bekehrt? Da waren bestimmt eine Menge Männer, Frauen, junge Leute, die genau wissen, dass sie nicht bekehrt sind. Jetzt sind die alle unterwegs. Einige werden vielleicht morgen schon nicht mehr leben. Einige werden wahrscheinlich nie im Leben mehr so eine Versammlung besuchen. Ja, warum haben die sich nicht bekehrt? Und dann geht das Fragen los. Also ich neige sowieso sehr dazu, dass ich dann mich selbst in Frage stelle. Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich es nicht richtig erklärt? Habe ich nicht genug gebetet? Und woran liegt es? Warum haben sich heute Abend nicht mehr Menschen bekehrt? Und ich sitze da hinterm Steuer und weine. Das ist mir auch schon manchmal passiert. Dass ich einfach da im Auto gesessen habe und geweint habe. Warum, warum? Liegt es an der Gemeinde oder liegt's an mir? Warum bekehren sich nicht mehr Menschen? Und wenn du dann fragst, ja, und was sagt Jesus dazu? Was sagt Jesus dazu? Ihr Lieben, als Jesus das letzte Mal nach Jerusalem kam, da kam er wohl vom Ölberg runter mit seinen Jüngern. Den Weg waren sie schon oft gegangen. Und mit einmal blieb Jesus stehen. Und seine Augen schweiften über Jerusalem. Und er sah diese geliebte Stadt, in der er so oft gepredigt hatte. Er dachte an die vielen Menschen, die in dieser Stadt wohnten, die meisten nicht bekehrt. Und während Jesus so den Tempel sah, den Tempelberg, da das Kidron-Tal Gethsemane, mit einmal liefen dicke Tränen über seine Wangen. In Lukas 19 kannst du das nachlesen. Da steht, Jesus fing an zu weinen. Jesus sah die Stadt und dann fing er an zu weinen. Wahrscheinlich haben die Jünger überhaupt nichts mehr verstanden. Meister, was ist los? Warum weinst du denn? Die Leute würden dich am liebsten zum König machen und da stehst du und weinst. Was ist los? Haben sie wahrscheinlich gedacht. Und Jesus sah, was sie dachten. Ihr Lieben, Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt unter ihren Flügeln. Aber du hast nicht gewollt, von wegen nicht gekonnt. Nicht gewollt, nicht gewollt. Wenn irgendjemand von euch heute Abend unbekehrt hier rausgeht, dann, weil er unbekehrt hier rausgehen will. Du hast die Bekehrung nicht gewollt. Und Jesus weint über dich. Ich glaube, er weint immer noch. Und er weint auch über Bielefeld. Er weint über viele Menschen. Vielleicht weint er über dich. Wie oft habe ich dich gerufen, aber du hast nicht gewollt. Ich komme zum Schluss. Lieber Zuhörer, wer du auch bist, ob evangelisch oder katholisch, ob Jude oder Moslem, ob Buddhist oder Hinduist, Kommunist, Atheist, Mann oder Frau, alt oder jung, wer du auch bist, ob du schon 1000 Predigten gehört hast oder ob diese heute Abend die erste ist, du brauchst, wenn du gerettet werden willst, eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Und das ist normalerweise eine einmalige Erfahrung im Leben. Du musst einmal an den Punkt kommen, wo du deinen sündigen, verlorenen Zustand erkannt hast und dann mit deiner Sünde zu Jesus kommst, mit der Bitte um Vergebung. Nicht mit einigen Sünden, nicht mit den Sünden, die in deinen Augen groß sind, nicht nur mit den Sünden, an die du dich noch erinnern kannst, sondern mit deinem ganzen alten Leben, wie mit einem schmutzigen Kleid. Du musst es ihm bringen, das ist Bekehrung. Bekehrungen dauern in der Regel nur ein paar Minuten. Das Herz ist entscheidend. Jemand bringt sein ganzes altes Leben zu Jesus. Heiland, vergib mir. Und dann öffnet er sein Herz und nimmt Jesus, von dem er schon so viel gehört hat, der ihm vielleicht schon oft geholfen hat, auf in sein Herz und Leben. Und er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Lieber Zuhörer, heute Abend kannst du das erleben. Bitte triff deine Entscheidung für Jesus. Komm in die Seelsorge. Ich werde dir keine peinlichen Fragen stellen. Ich werde ein paar Dinge erklären, werde fragen, ob du das glaubst, ob du das willst, ob du das ehrlich meinst und dann werden wir beten. Ich werde ein Gebet vorsagen und du kannst es mir nachsprechen und Jesus wird das Gebet erhören und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung. Bitte komm heute Abend zu Jesus in den Raum, wo der große rote Punkt ist. Da warte ich auf dich. Gott segne dich. Amen. Amen.